Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning und ich bin Gerhard Moser und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute bei mir Pilotin und Reserve-Astronautin Nicola Winter. Liebe Nicola, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und auf ein richtig spannendes und packendes Gespräch mit dir.
Danke, Gerhard. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Liebe Nicola, Pilotin, Jetpilotin, Reserveastronautin, Rettungshubschrauberpilotin, das wird man ja nicht von heute auf morgen. Welche Weggabelungen hast denn du in deinem Leben genommen, dass du da angekommen bist, wo du gerade stehst?
Ja, da gab es schon ein paar, da gab es ein paar gute, da gab es ein paar schlechte. Ich erinnere mich vor allem an ein Schlüsselerlebnis, boah, das war 20 Jahre her. Da stand ich auf so einem kleinen Hügel mitten in Oberbayern, also im Voralpenland. Da wird es ja erst hügelig, dann wird es bergig und auf so einem Hügel im Überlebenstraining von der Bundeswehr. Bundeswehr geht natürlich immer von Montag bis Freitag. Und dann stand ich da Mittwochmittag auf so einem Hügel mitten im Januar und es hat geschneit. Und ich habe mich gefragt, welche dummen Entscheidungen in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich jetzt hier mitten in der Walachei stehe und diesen Mist über mich ergehen lassen muss. Weil es dann schon immer so, dass ja meistens der harte Teil kommt, bevor der gute und der Genussteil einsetzt. Und da muss ich schon ein paar Dinge mitmachen, bevor ich dann wirklich mal fliegen durfte und so. Und hinterher macht es dann immer Sinn, ja. Aber wenn man mittendrin steckt, da hat man schon manchmal ein paar Fragen.
Definitiv, ne? Wenn man die Punkte rückwärts connectet, dann macht es einen Sinn. Im Moment denkst du dir, ach du
ne? Ja. Ja, absolut. Und manchmal ist ja auch so, dass aus den wirklich schlechten Erlebnissen im Leben oder aus den Rückschlägen, die man so erlebt, dann was Gutes kommt. Ne? Und rückblickend ist dann der Rückschlag gut. Im Moment fand ich das noch nie gut, auch wenn man was Gutes draus machen kann. Ich meine, der erste ganz große Rückschlag in meinem Leben war, dass ich eigentlich unbedingt Lufthansa-Pilotin werden wollte, Airline-Pilotin, festgestellt habe, ich bin dafür zu klein. Ich bin nur 1,60 Meter, ja, klein und zierlich gebaut. Und da wirklich jahrelang hingemacht und überlegt, wie kann das gehen? Und dann sehr verzweifelt und niedergeschlagen war, dass das nicht funktionieren wird. Aber die wollen, dass man mindestens 1,65 Meter ist. Warum, weiß ich bis heute nicht. Und nur aus dieser Niederlage sozusagen überhaupt die Idee entstanden ist, Jetpilotin zu werden. Ja, das war der Plan B, weil ich mich auch vorher nie mit der Bundeswehr und Militär und so beschäftigt hatte. Und natürlich rückblickend zu sagen, mal Gott sei Dank hat Plan A nicht geklappt. Das ist auch so ein Thema im Leben. Eigentlich hat Plan A nie geklappt und ich bin immer froh über Plan B oder C dann.
Ja, ist immer gut, ne? Und es zeigt sich ja dann im Nachhinein eben, was war die richtige Entscheidung. Also, um es noch ein bisschen greifbar zu machen, Bundeswehrzeit, bist du dann auf die Fläche gegangen, Jetpilotin. Wie lange hast du das dann gemacht und wie ging es dann so weiter?
Ich habe das insgesamt 14 Jahre gemacht. Da kommt am Anfang ein bisschen Ausbildung, erst Führungskräfte, Ausbildung, also Offizierausbildung, dann die fliegerische Ausbildung. Dann durfte ich den Tornado fliegen. Das ist das Flugzeug, das die Bundeswehr hauptsächlich gegen Ziele am Boden einsetzt. Also fliegt man relativ niedrig. Das ist ein richtiges Arbeitspferd. Und dann durfte ich als Fluglehrerin in den USA tätig sein. Was gerade im Moment wieder wahnsinnig spannend ist. Und ich habe dafür in Arizona, New Mexico und Texas gelebt. Das ist jetzt gerade eher so Trump-Stammwählerland, ja, zu sagen. Also ich habe 5 Jahre da gelebt, mit diesen Menschen gearbeitet. Und das finde ich schon spannend, weil da habe ich gelernt, dass man auch mit Menschen wahnsinnig gut zusammenarbeiten kann, die keinerlei Werte mit einem teilen. Ja, sag ich, okay, also ganz anders drauf, aber es geht trotzdem gut. Und dann durfte ich Eurofighter fliegen. Der Eurofighter ist natürlich das Glamour-Stück, ja, der Jetpilotenfliegerei. Er ist hoch, er ist schnell, er ist wahnsinnig gut motorisiert, also das macht schon Freude. Fliegt man auch alleine, in Tornado darf man zu zweit drin sitzen. Und dann bin ich 2018 aus der Bundeswehr ausgeschieden und da mal ein bisschen verschiedene Dinge versucht. Ich war bei McKinsey in der Unternehmensberatung, verstanden, wie große Konzerne ticken, was die so für Probleme haben in der Industrie, in der Raumfahrtforschung beim DLR und darf jetzt seit ein paar Monaten bei der ADAC Luftrettung Rettungshubschrauber fliegen und freue mich da sehr drüber, dass es in die Fliegerei da wieder zurückgegangen ist.
Also was ich ja super finde, ich meine, du bist Mrs. Understatement per excellence, ne? Weil ich meine, das, was du jetzt alles so in einem Nebensatz einfach sagst, ist jedes Ding für sich schon ein Statement und du machst einfach alles in einem Aufwaschen, also Chapeau, meine Liebe. Ich weiß nicht, wie die lieben Menschen, die uns da hinter den Lautsprechern oder mit Kopfhörern oder mit AirPods irgendwo zuhören, drüber denken, aber irre. Und ich glaube, da hast du ganz viele Erfahrungen gesammelt und auf die freue ich mich, so ein bisschen aus dir jetzt rauszukitzeln, was man da vielleicht auch in Business-Transfers daraus lernen kann, weil gerade aus der Fliegerei, gerade im Speziellen aus der Rettungsfliegerei oder vielleicht auch aus der Raumfahrt kann man doch immer coole Brücken und Analogien bauen, wie ich finde. Also ich meine, von der Bundeswehr und dann direkt McKinsey direkt und in die Unternehmensberatung, so in die großen Reihen und die großen Unternehmen, ich meine, das macht man jetzt auch nicht mal so eben auf die Schnelle. Was hat dich da angetrieben?
Das waren zwei Dinge. Zum einen hatte ich sozusagen in der Selbstanalyse halt gesehen, ich habe verstanden, wie man Menschen führt. Das durfte ich bei der Bundeswehr sehr explizit lernen und viel ausprobieren. Und ich hatte verstanden, wie funktioniert Technik. Wie baue ich Technik? Wie bediene ich Technik? Was mache ich damit? Aber ich hatte noch nicht verstanden, wie verdienen Unternehmen Geld? Also wie wird Geld wirklich gemacht? Und da ist natürlich so eine Unternehmensberatung der Einstieg par excellence, weil man ja nicht nur einen Konzern sieht, sondern alle 3 bis 4 Monate neue, weil man verschiedene Industrien sieht. Damals war McKinsey auch noch in der Beratung von naja, Regierungsorganisationen mit dabei. Und das fand ich schon spannend, weil eine der großen Antriebe in meinem Leben, über den ich ehrlicherweise sehr selten rede, ist Frust. Und man wird schon in 14 Jahren Bundeswehr als sehr engagierte Mitarbeiterin ganz schön frustriert. Also es geht natürlich vielen Soldaten so und Piloten, das ist jetzt kein Geheimnis, dass man sich oft denkt, weil das könnte aber auch besser gehen. Das könnte man besser machen, es könnte einfacher gehen und so weiter. Und man geht mit diesen Verbesserungsideen im System unter und mich hat, naja, aber in so einer Beratung, vielleicht kommt man da mal an Stellen, wo man was verändern kann, was zum Teil auch so ist. Aber vor allem ist es eine wahnsinnig gute Ausbildung in diesen betriebswirtschaftlichen Themen und darin zu verstehen, wo kranken Konzerne genauso wie eine Bundeswehr, weil tatsächlich ist auch Bundeswehr-Militär nur ein großes, altes, deutsches Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern. Das haben wir schon immer so gemacht. Und ich verstehe gar nicht, warum wir Windows 95 abschaffen müssen. Und ja, die Stabsabteilungen heißen 1:1 wie bei Siemens. Also das ist schon ziemlich das Gleiche. Und die Unternehmensberater sind schon sehr, sehr gut darin, das zu optimieren. Die haben vor allem selber wahnsinnig gut verstanden, wie man Geld macht, was man an Logistik und an Support für seine Mitarbeiter bereitstellen muss, wie viel Aus- und Weiterbildung man denen geben muss. Also es war eine richtig gute Zeit. Ich habe dann nur festgestellt, meine Welt ist es nicht. Ich gehe mit diesem Wissen lieber wieder woanders hin.
Und dann hast du gedacht, du wirst dann mal schnell Astronautin.
Ja, ungefähr so geht das. Also natürlich ist es ein längerer Weg. 2009 gab es die sozusagen vorletzte Auswahl der ESA, als Europa Astronauten gesucht hat. Fand ich wahnsinnig attraktiv. Und dann hatte ich damals in die Ausschreibung reingeschaut und steht da, man muss mindestens 30 Jahre alt sein, man muss mindestens einen Masterabschluss in irgendeiner Naturwissenschaft oder Technik haben und man muss halt europäischer Staatsbürger sein. Und von diesen 3 Hauptkriterien habe ich genau 1 erfüllt, nämlich die Staatsbürgerschaft. Ja, also Deutscher, Österreicher, Schweizer darf man sein. Und hatte aber noch kein Studium, was zu 50% dann der Grund war, dass ich angefangen habe, im Fernstudium Maschinenbau zu studieren und dann Luft- und Raumfahrttechnik und halt darauf hinzuarbeiten. Weil wenn man das anfängt, das ist ja auch immer so bei all diesen Dingen, boah, das dauert jetzt 5 Jahre, 10 Jahre, bis ich da fertig bin, ist es ein unglaublich langer, zäher Zeithorizont. Aber die Erkenntnis im Leben ist ja immer diese Zeit, vergeht. Sie vergeht auf jeden Fall. Und es ist nur der Unterschied, habe ich es dann gemacht und habe ich es irgendwann in der Tasche und kann es nutzen oder nicht. Und ich hatte da auch immer wahnsinnig Spaß daran, diese Dinge dann noch mitzumachen. Habe dieses Studium bis zum bis zu einem halben Doktor im Moment jetzt irgendwie durchgezogen. Und dann kam 2021 halt nur 12 Jahre später die nächste Astronautenauswahl, auf die ich mich dann bewerben konnte. Ganz viele Bewerbungsverfahren hatte ich da schon gemacht, was auch unglaublich hilft, zu wissen, was da drankommt. Und dann haben die mich halt völlig abgefahrenerweise gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit da ausgesucht, weil irgendwen wollten sie ja aussuchen. Und dann war nur die harte Erkenntnis, dass die ESA 5 Karriereastronauten ausgewählt hat, insgesamt 17 und davon dann 11 Reserveastronauten. Das ist eine rein politische Entscheidung und dass Deutschland eben darauf verzichtet hat, echte Karriereastronauten zu haben und nur Reserveastronauten hat und wir deswegen zu zweit aus Deutschland auf der Ersatzbank sitzen. Rein aus politischem Willen. Die Schweiz, ja, für die deutschsprachigen Schweizer Hörer, die haben Willen, die haben einen echten Karriereastronauten. Ja, Mai, und die Österreicher, die sind genauso wie die Deutschen immer so ganz vorne mit dabei, wenn es ums Hintendran sein geht.
total. Ich meine, jetzt aber Butter bei die Fische, wie die Hamburger sagen würden. Alleine mal ein Maschinenbaustudium durchzuziehen, ist mal nicht ohne, weil habe ich selber gemacht. Glaube ich. Das ist schon einmal eine krasse Kiste, und das nebenbei zu machen, also Chapeau, meine Liebe. Und ich meine, das Auswahlverfahren von der ESA, ich meine, du hast durchlebt und was ich drüber weiß, ne? Also da bist du schon beschäftigt dran, ne? Also das ist schon mal nicht ohne.
Ja, da ist man beschäftigt dran und natürlich werde ich ab und zu, was ist jetzt der Trick, was ist auch der Trick zu so einem Maschinenbaustudium nebenbei im Fernstudium, das ist, dass man Spaß dran hat. Wenn man Dinge mit Freude macht und mit echtem Interesse an der Sache, dann kann man die auch durchziehen. Weil natürlich war das hart, das nebenbei und da die Zeit abzuknapsen. Ehrlicherweise, erstens hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Familie und zweitens habe ich es wirklich gerne gemacht. Ich habe mich auf meine Vorlesung gefreut. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ich irgendwas Neues gelernt habe oder irgendwie da rumnörden konnte. Man lernt dann Programmieren und so und ich hatte die größte Freude daran. Wenn man jetzt so ein vermeintlich leichteres geisteswissenschaftliches Studium gemacht hätte, keine Ahnung, wenn ich Germanistik oder Geschichte gemacht hätte, das hätte ich nicht fertiggebracht, weil es mich nicht genug interessiert. Und dann bei so einem Auswahlverfahren ist immer der Trick eine vernünftige Vorbereitung. Und natürlich ist da das Geheimnis zu wissen, wie man sich, also wirklich zielgerichtet, dass ich weiß, worauf muss ich mich vorbereiten und da echt locker und entspannt ankommt. Und ich wurde auch mal gefragt, ja, kann einem das zu egal sein, wenn man damit zu einer richtigen Laissez-faire-Einstellung ankommt? Sag ich, ja, es ist mir doch alles egal, ich bin einfach nur da, um da zu sein. Und meiner Meinung nach, wenn man sich gut vorbereitet hat, dann kann man nicht entspannt genug sein, um da eine gute Leistung abzurufen. Und das ist der Hauptknackpunkt, an dem die meisten guten Leute scheitern, dass sie zu verbissen sind und sich da zu sehr stressen, weil es natürlich nur alle 10 Jahre höchstens passiert. Und ich habe mir in jeder Runde gedacht, das ist so cool, dass ich dabei sein darf. Wie privilegiert ist es, in einer ernsthaften Astronautenauswahl eine echte Kandidatin zu sein. Und bis wirklich kurz vor Schluss konnte ich da diese Reise und diesen Weg sehr genießen.
Sehr, sehr cool. Und jetzt treibt dich sehr ins Cockpit eines Rettungshubschraubers dann.
Sehr. Naja, weil es ist ja auch mal spannend. Also ich bin jetzt 40, ich bin seit 21 Jahren im Beruf, beruflich unterwegs. Dazu zu lernen, was macht mir eigentlich wirklich Freude? Was bedeutet für mich berufliche Zufriedenheit? Und ich habe gelernt, dass ich gerne das Leben anderer Menschen positiv beeinflusse. Ja, und das, ich meine, das macht natürlich vielen von uns rum, ich habe irgendwie einen positiven Einfluss. Und dann habe ich für mich gelernt, weil man meint oft, je mehr Einfluss ich habe, das heißt, desto mehr Menschen ich beeinflusse, desto besser geht's mir. Aber das, sag ich mal, auf einer politischen Ebene, gesellschaftlich abstrakt, das ist so ungreifbar im Alltag, dass ich das auch schön finde, aber das, wenn ich wirklich als Lehrerin tätig sein kann, Menschen besser machen kann oder im Rettungsdienst sein kann, ich sage, okay, ein Mensch hat ein Problem, das ist groß, das kann ich lösen, das kann ich besser machen, dann macht mir mein Beruf richtig Spaß. Und dann stehe ich morgens wahnsinnig gerne auf und denke mir abends, ja, das war gut, haben wir einen guten Tag gehabt. Und jetzt diese ganz konkrete Hilfe und den Rettungsdienst verbinden zu können mit so cooler Technik und Fliegen. Und es ist für mich, ich sag gerne Abenteuer. Aber es ist jetzt nicht Abenteuer im Sinne von Wild West, sondern so eine Herausforderung an die eigenen Fähigkeiten, jeden Tag wieder so ein Puzzle lösen zu können. So, kann ich da landen an der Einsatzstelle? Wie machen wir das mit dem Wetter, mit dem Wind? Kriegen wir das hin auf der kleinen Fläche oder nicht? Das ist so eine spannende Herausforderung, dass ich die gerne löse. Ja, auch unabhängig vom Ziel, aber in Verbindung mit diesem Ziel ist es wirklich allerhöchste Berufszufriedenheit für mich.
Wow, total schön. Ich meine, vor allem gerade diese Life-and-Death-Szenarios, wo du unterwegs bist, wo es auch oft keine zweite Chance für eine zweite Entscheidung gibt, sondern du musst in dem Moment entscheiden, finde ich super spannend, aber da kommen wir dann eh gleich noch dazu. Was mir jetzt, weil du so viele unfassbar coole Stationen schon in deinem Leben hast, für die ganzen lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die da lauschen, wenn man so diese Stationen ein bisschen durchmacht, was kann man, wenn du so rückblickend drauf schaust, retrospektiv, vielleicht draus mitnehmen, auch wenn du jetzt Mutter von zwei Kindern bist, die Teilzeit arbeitet oder du bist ein Konzernlenker oder ein anderer High-Performer, wenn man so ein bisschen die Stationen, was hast du, machen wir es konkret, was hast du aus der Bundesheerzeit und aus dem Tornado-Fliegen und aus dem Eurofighter-Fliegen so mal mitgenommen? Was hat dich das gelehrt?
Ja, schon viele Dinge, aber zwei große sind, dass man alles lernen muss und aber auch alles lernen kann. Ich habe niemanden getroffen, noch nie, der so ein Naturtalent ist, dass er sich in seinem Bereich keine Mühe mehr geben muss. Also es gibt natürlich schon Leute, die haben in dem Bereich mehr natürliche Veranlagung als andere. Aber das sind so 5 oder 10%, die auf dem Weg, den es insgesamt braucht, früher starten. Und das verpufft sofort. Wir hatten, das habe ich als Flugschülerin selber gesehen, aber als Fluglehrerin noch viel mehr. An Tag 1 sind die Unterschiede von so einem Flugschüler im Cockpit drastisch. Da gibt's welche, die haben echt gar keine Ahnung. Und es gibt welche, man sagt, okay, also das, was wir hier machen, das liegt dir einfach. Nach 3 Monaten von so einem Jahr Ausbildung tritt es völlig in den Hintergrund zu dem, wie viel Mühe die sich geben. Haben die gelernt zu lernen? Hängen die sich da rein? Kommen die, auch wenn es einen Rückschlag gibt, wieder und sind dann wieder motiviert und aufgeschlossen? Und dann haben oft die diesen ganz einfachen Start hatten, einen brutalen Nachteil, weil die am Anfang gar nicht lernen mussten, wie man das lernt und sich nicht von Anfang an reinknien mussten. Und das ist mittendrin eine harte Erkenntnis. Man sagt, oh shit, jetzt wird's aber Zeit. Deswegen darf man sich davon nicht entmutigen lassen. Sagt, boah, das ist aber zäh am Anfang. Ja, alles, was sich lohnt, ist zäh am Anfang, weil wenn es einfach ist, dann macht's jeder. Der Umkehrschluss ist aber auch, wenn ich etwas nicht gelernt habe, kann ich es kaum können. Und das meine ich vor allem in Bezug auf das Thema Führen. Gerade im deutschsprachigen Raum, also gerade in Deutschland, ist es so, jemand macht eine Ausbildung, jemand studiert, dann machen die fachlich einen guten Job, weil sie es gelernt haben, weil sie gut drin sind und werden dann Führungskraft. Mit 25, 35 plötzlich in der Position, andere Menschen zu führen, haben das nie gelernt, nie ein Feedback bekommen. Und dann ist es reine Glückssache, kann derjenige das oder nicht? Und dann sind wir ja nicht bei im glücklichen Fall, dass einer 100% bringt, sondern 10. Und weil wir das aber durch die Bank so machen, fällt das halt nicht auf. Die Hälfte aller Führungskräfte sind schlecht, dann kann man so Statistiken lesen, irgendwie Leute gehen wegen schlechter Chefs. Ja, weil wir es nicht gezielt lernen. Und ich meine nicht, wirklich null, 2 Tage mal ein Leadership-Seminar besuchen. Natürlich, 2 Tage ist schon besser als null. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich es jahrelang entsprechend lerne. So, und dann kommen die, jetzt mache ich aber seit 30 Jahren. Etwas seit 30 Jahren zu tun, hat nichts damit am Hut, dass ich es lerne. Ja, nur weil ich was lang mache, heißt das noch lange nicht, dass ich es gut mache, sondern es hat was mit einem Feedback-Loop zu tun. Ich tue was, ich erfahre irgendwoher, habe ich es gut oder schlecht gemacht. Ich bekomme eine konstruktive Kritik von außen oder von mir selber und lerne daraus und werde besser. Dann tue ich es wieder, krieg wieder eine Kritik. Ja? Und das ist halt wahnsinnig schwierig im Business zu kreieren, aber das geht. So, das ist der eine große Aspekt, dass man wirklich alles lernen kann und alles lernen muss.
Spannend. Du hast noch angesprochen, wir waren jetzt erst noch kurz bei McKinsey aus der Zeit. Ich meine, du hast gesagt, ne, dieses große Reinschnuppern in die Unternehmen und wie ticken Unternehmen wirklich und wie macht man Geld sozusagen. Ne? Hat es da vielleicht noch was gegeben, was jetzt nicht ganz so augenscheinlich war, wo du gesagt hast, so im Nachhinein hat mir echt richtig noch was gebracht fürs Leben. Da habe ich was mitgenommen aus dieser Zeit.
Ja, da habe ich wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen. Die Haupterkenntnis für mich wäre dann auch die zweite von vorher zu sagen, die kochen alle nur mit Wasser. Weil das war immer die spannende Frage, haben die jetzt, wenn du auf der C-Suite bist, wenn du Vorstandsvorsitzender von einem DAX-gelisteten Konzern bist, hast du irgendwas besser verstanden als andere? Hast du irgendein Magic Ingredient als andere, wo wir oft auf der normalen Arbeitsebene Menschen so ein Imposter-Syndrom haben. Er sagt, ich habe eigentlich den Job gar nicht verdient. Und die Erkenntnis war, wenn die überhaupt mit Wasser kochen, dann nur mit sehr wenig. Die haben es nicht besser verstanden, die sind nicht schlauer, die sind auch zum Großteil nicht besser ausgebildet. Die haben einen ähnlichen Weg hinter uns, die haben auf der Karriereleiter nur meistens höher angefangen. Und dieses höher anfangen kommt dadurch, dass man auf die richtigen Unis geht oder die richtigen Leute kennt oder eben auch McKinsey oder so Beratung als Fahrstuhl nimmt. Aber das ist der Unterschied. Ansonsten sind es die gleichen Leute mit den gleichen Problemen. Und da gibt's natürlich auch richtig gute Leute, muss ja auch mal dazu sagen, da gibt's richtig gute, aber im Durchschnitt ist es die Führungskompetenz, gerade die Menschenführungskompetenz, nicht besonders hoch ausgeprägt. Und auch die strategische Weitsicht, ja, die sind natürlich auch alle immer so incentiviert, ja, da geht's im Quartal. Aber sagen, jetzt lass uns doch mal nachhaltig, strategisch planen. Aber wir haben alle diese Unsicherheit. Habe ich genug gemacht? Mache ich das gut? Gerade bei so ungreifbaren Jobs wie Business, ja. Dann machen wir viel. Die Antwort auf die eigene Unsicherheit, ob ich es gut mache, ist viel zu tun. Meeting, 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 Meeting. Busy, busy, busy. Und dann vergesse ich gerade in der hohen Führungsebene oft das strategische Überblick behalten. Wie geht's der Welt? Was ist der Puls der Zeit? Wie geht's meinen Mitarbeitern? Rumlaufen, ja, aus dem Unternehmen Impulse kriegen. Aber dafür brauchst du echt Selbstbewusstsein zu sagen, jetzt arbeite ich nichts, jetzt laufe ich einfach mal rum und rede mit den Jungs und Mädels.
Ich nenne das immer ganz gern die Effizienzillusion.
Es ist absolut, ist genau der richtige Begriff dafür.
Ja. Also, ja, super spannend. Gibt es was, wo du sagst, jetzt so aus nebenbei, ich pack das mal unter Gänsefüßchen, ne? Nebenbei mal schnell ein Maschinenbaustudium, wo man weiß, also für all diejenigen, die uns da lauschen, Maschinenbau ist eines der schwersten Studien, neben Medizin und technischer Physik und das gibt's nicht viele in der Liga, ne? Kann man wohl sagen, sieht man dann meistens auch in den Durchschnittsstudiendauern. Und wenn man sowas dann nebenbei mal schnell macht, was ich meine, du hast das zuerst gesagt, diese Freude am Lernen oder die Freude am Tun ist natürlich eine große Essenz. Gibt es trotzdem noch was, wo du sagst, so hey, das hat mir jetzt dieses Studium zu dem unglaublich technischen, was du ja schon vom Tornadofliegen, vom Eurofighter, ich meine, da bist du ja schon in so vielen naturwissenschaftlichen Themen tief drinnen, das nochmal on top draufgesetzt hast. War es wirklich nur für diesen Recruiting-Prozess der ESA oder hast du noch was anderes gesehen und was war noch vielleicht so ein Learning aus diesem Studium?
Ja, da habe ich schon, also auch, dass ich das Thema mag und jetzt gerne Ingenieurin bin und gerne verstehe, wie die Dinge, die ich fliege, wirklich funktionieren. Weil ein Pilot lernt es nur auf einem sehr einfachen Niveau. Ich muss es ja nur anwenden können. Da ist tatsächlich im Cockpit ist zu viel Wissen gar nicht gut, weil es geht ja vorwärts. Ich habe ein paar Sekunden, maximal Minuten, mich zu entscheiden. Und wenn die Lampe angeht, dass es brennt, dann brennt es. Ja, da brauche ich mir nicht überlegen, oh, welche Leitung von den 5 möglichen brennt denn jetzt? Das ist völlig irrelevant. Ja, es brennt, also müssen wir was tun. Aber ich fand es dann wirklich im Kern zu verstehen, wie Dinge funktionieren, schon sehr spannend. Und ich habe zum einen verstanden, dass man nicht weiß, was man nicht weiß, bevor man es lernt. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wir immer meinen, bei anderen Feldern und Fächern, so schwierig kann es nicht sein von außen. Bevor du nicht eingestiegen bist, weißt du gar nicht, was du nicht weißt. Und auch als Chef, als Chefin, als Führungskraft, weiß ich nicht, was ich nicht weiß über mein Unternehmen und meine Mitarbeiter und was so abgeht, bevor ich sie nicht gefragt habe. Da bilden wir uns immer ganz schön viel Wissen ein, das wir nicht haben. Da hatte ich auch viele lustige Erlebnisse. Ach, so funktioniert das tatsächlich wirklich. Und die Haupterkenntnis für mich war dieses wissenschaftliche Arbeiten. Wie gehe ich wirklich methodisch sauber vor, um zu einer unvoreingenommenen Erkenntnis zu kommen? Wir machen das in der Fliegerei auch ganz, ganz viel, aber es ist schwierig, weil natürlich, das ist mein Hauptjob als Pilotin, ich habe ein Problem und ich muss schnell eine Entscheidung treffen. Und dann sagt mir ja, mal so schwierig kann das eigentlich nicht sein, weil es ist klar, was die beste Entscheidung ist. Auch das ist ja manchmal schon schwierig festzulegen, aber wenn das Fluggerät nicht abstürzt, wenn alle überleben, wenn wir sogar noch einen Patienten abholen, dann war es wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Da müsste man sagen, ja, aber wieso treffen Menschen nicht einfach ständig gute, richtige Entscheidungen? Weil wir sehr viele psychologische Stolperfallen haben in unserem Gehirn, ne? Weil wir nicht dafür gebaut sind, in der modernen Zeit Jets bei Überschall zu fliegen, sondern unser Gehirn ist dafür gebaut, in der Steinzeit zu überleben. Einfache Systeme, in dem Stamm, der vielleicht 100 maximal Mitglieder hat, bei einer überschaubaren Anzahl von Problemen. Wo gibt's was zum Essen oder wer möchte mich essen? Und jetzt sitze ich da bei Überschall und soll eine gute Entscheidung treffen. Und dann haben wir diese ganzen Stolperfallen. Und mit der Wissenschaft, ja, und diesem vernünftigen, methodischen Vorgehen kann man eine ganze Menge von diesen Stolperfallen, ja, dass man so Biases hat, nennt man das auf Deutsch, oder? Ausschalten. Nicht alle. Und die Wissenschaft hat da auch einige, denen sie immer wieder unterliegt. Ja, ich habe eine Hypothese, ich kann mir selber meine eigene Hypothese beweisen. Toll, toll.
Naja, es gibt aber ja, ich meine, wenn ihr eine Ingenieurin davon wisst, es gibt ja, finde ich, zwei spannende. Ich glaube, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und das andere ist in der Messtechnik, ne? Wer misst, misst, misst. Also das ist so spannend, ne?
Ja, ich finde gerade dieses Thema Statistik wahnsinnig spannend, weil eine Sache, die mich brutal aufregt, ja jeden Tag, ist, wenn Leute sagen, ja Mathe in der Schule, das brauche ich nicht, das habe ich nie wieder gebraucht, zu sagen, ja, und deswegen wählst du irgendeinen Mist, ja, weil der jeder Hinz und Kunz einen Bären aufbinden kann mit diesen Statistikthemen. Das ist so wichtig. Wir werden jeden Tag mit Daten konfrontiert. Dann steht, dann zeigt, da hat einer Studie gemacht und dann haben sie das bewiesen und dann haben sie das bewiesen. Und wir alle brauchen ganz dringend diese kritischen Denkfähigkeiten, wo man sagen, kann das sein? Und die Zahlen, die ich da sehe, machen die Sinn? Stimmt das mit der Analyse? Dafür muss ich noch nicht unbedingt wissen, was war die Messmethodik und so, die die verwendet haben. Aber die Fähigkeit ist essentiell geworden zum vernünftigen Überleben in unserer Welt. Und die haben nicht so viele.
Naja. Und wenn du den Ball schon so aufschlägst, muss ich hier in dir anders übers Netz zurückwerfen. Und die Frage ist, haben wir oder viele in der modernen Welt verlernt, für uns eine kluge eigene Meinung zu bilden, auf Basis der wir dann Entscheidungen treffen?
Ja, ich weiß nicht, ob verlernt das richtige Wort ist, weil das setzt voraus, dass man es mal gelernt hat oder dass die vor uns kamen, schlauer waren, was ich ehrlicherweise beides nicht glaube. Ich glaube schon und das hatte ich tatsächlich netterweise auch zwischen dem Tornado und dem Eurofighter, dass die Informationsflut immer größer wird. Und früher war es viel weniger und wenn, war es vorsortiert. Ja, in der Zeitung sind ganz viele Themen vorsortiert. Ja, was wird überhaupt gezeigt? Wie wird es präsentiert? Heutzutage ein unglaubliches Privileg, ein großes Problem gleichzeitig. Wir haben aus der ganzen Welt ohne Ende einen absolut krassen Informationsfluss. Ja, man kann sich mit Informationen zuschütten von heute bis morgen. Ja, ich kann alle Social-Media-Kanäle aufmachen. Alle können was reinstellen, unglaublich demokratisch. Aber öffnet jedem Schindluder Tür und Tor. Und das zu sortieren und das zu verstehen, erfordert ganz neue Fähigkeiten, die wir bisher als Menschheit so nicht gebraucht haben und die wir jetzt gerade erst lernen müssen.
Ja, und ich glaube, das ist gerade richtig spannend, gerade wenn ihr jetzt ans Rettungscockpit, wo du da drinnen sitzt, denke, wie, und ich glaube, das ist was Menschen, die uns da zuhören, für den Alltag mitnehmen können, womit deine Seite interessieren werden, wie triffst du im Cockpit Entscheidungen, ne? Weil das ist was gerade in dieser ich sage jetzt, aktuellen Zeit, in der wir leben, die sehr krisengebeutelt ist, wo kein Stein am anderen bleibt, wo sich alles ändert. Es ist ja kluge Entscheidungen für sich in dem Moment, weil wir wissen ja nicht in einer Stunde, einer Woche, einem Jahr, ob sie die richtige war, aber in dem Moment mit dem Wissensstand, den wir hier und jetzt haben, möglichst kluge Entscheidungen zu treffen, das ist ja eine große Analogie einfach zu dir im Cockpit, wo du in der Sekunde in möglichen Life-and-Death-Szenarios entscheiden musst. Nimm uns mal mit, vielleicht anhand vom Beispiel, was du im Kopf hast oder so, was lehrt dich die Rettungsfliegerei über Entscheidungsfindung, gerade in Extremsituationen?
Ja, das sind zwei Hauptaspekte. Vorher muss man aber das voranstellen, was du gerade gesagt hast, wo Menschen das auch immer wieder reinstolpern als Falle, dass ich Entscheidungen später im Nachhinein rückwirkend bewerte. Das kann ich nicht machen. Ja, auch bei den großen Entscheidungen. Man hat vor 20 Jahren mal irgendwen geheiratet, das hat man dafür eine gute Entscheidung gehalten. 20 Jahre später stellt man unter Umständen fest, war keine so gute Entscheidung. Das bedeutet nicht, dass die Entscheidung, die man damals getroffen hat, schlecht war. Das ist auch, wenn ich sage, okay, wir haben einen schwer verletzten Patienten auf einer Lichtung irgendwo im Wald. Ja, sagen wir mal, ein Mountainbiker, der ist da gestürzt, dem geht's sehr schlecht, dem müssen wir jetzt schnell helfen, sonst kommt er da ums Leben. Wenn ich dann da lande und es war schwierig und kompliziert, wir haben es irgendwie hingekriegt und dann laufe ich hinterher rum und stelle fest, es hätte noch eine bessere Landestelle gegeben, dann war die Entscheidung, da zu landen, trotzdem nicht schlecht oder schlechter. Weil ich kann es immer nur anhand der Entscheidung, der Informationen bewerten, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Wenn ich beide Lichtungen gesehen habe und habe mich für die schlechtere entschieden, dann war es eine schlechte Entscheidung. Wenn mir nur eine bekannt ist und ich mache das so, dann ist es trotzdem eine gute Entscheidung. Also die Stolperfalle darf man nicht machen. Und dann sind es zwei Dinge. Entscheidungen, gerade unter Zeitdruck, sind nur so gut, wie ich auf sie vorbereitet bin. Ja, das Problem ist ja dann immer zu viel Informationen und Hektik und Dinge stürzen auf mich ein. Und dann muss ich ganz klar sortieren können, was ist wichtig und was ist nicht. Was ist meine Prioritätenreihenfolge? Und diese Prioritäten, die kann ich nicht in diesem Moment festlegen. Das muss ich mir vorher in Ruhe überlegen. So, das ist sehr individuell und es hat schon noch was Philosophisches. So, bei uns in der Fliegerei natürlich nicht zu sagen, okay, in der Fliegerei. Aber es ist unternehmerisch, genauso wie im Privatleben, immer das Gleiche. Was ist mein Hauptziel? Was ist das Ziel, dem sich alles andere unterordnet in der Fliegerei? Die Flugsicherheit. Wenn ich mich, meinen Heli, da irgendwo hinschmeiße, hat niemand was davon. Also das allererste Ziel muss sein, dass wir keinen Unfall haben. So. Danach, dass dem Patienten bestmöglich geholfen wird. Ja, aber das ist natürlich, das eine bedingt ja immer das andere. Danach, dass man es schön macht, ja, und effizient zum Beispiel. So unternehmerisch würde ich sagen, niemand hat was davon, wenn das Unternehmen insolvent geht. Das muss das oberste Ziel sein, dass man irgendwie wirtschaftlich arbeiten kann. Und dann kann man ganz viele andere Dinge darunter machen. Oder im Privatleben, ja, muss man halt wissen, will ich erfolgreich werden, möchte ich reich werden, möchte ich einfach ein zufriedenes Leben führen, darf 1000 Ausprägungen geben. Da ist es wichtig, dass man sich nicht selber belügt. Das machen Menschen wahnsinnig gern, ja. Und die rennen dann Geld hinterher, obwohl sie sich eigentlich gar nicht so interessiert oder obwohl sie genug haben. Dann kommt aber Quatsch dabei raus. Diese Priorität muss ich ganz klar haben. Und dann in der Situation ist das Wichtigste, was die Menschen am schlechtesten können, Nein zu sagen. Weil ein Ja ist ganz einfach und sich zu überkommen und sagen, ja, mach ich, ja, geht, kriege ich hin. Und dann bricht wieder Hektik aus, weil ich zu viele Dinge gleichzeitig machen möchte. Weil man auch immer das Gefühl hat, der gute Pilot, der gute Chef, der kann zu allem Ja sagen, der kann alle glücklich machen. Und es ist nicht der Trick für eine gute Entscheidung, sondern der Trick ist, zu den Dingen, die nicht gehen, die keinen Sinn machen, Nein zu sagen. Und es ist für uns dann auch in der Rettungsfliegerei mit Abstand das Schwierigste zu sagen, wir haben einen schwer verletzten Menschen, dem wir gerne helfen möchten und die Lichtung, der Landeort ist zu klein oder das Wetter ist zu schlecht. Natürlich kann ich dann sagen, oh, ich bin die beste Pilotin jemals, ich kriege das irgendwie hin. Und manchmal würde man es dann sogar hinkriegen. Und dann gibt's die wirklich schlechten Piloten, die alle anderen für gute Piloten halten, und die wirklich schlechten Unternehmenschefs, die alle anderen für tolle Helden halten, die dann sagen, schau mal, wie ich das hingekriegt habe. Ja, die kleinste Lichtung, ich bin trotzdem gelandet. Ja, und das, was du hattest, ist Glück. Und Glück ist keine Erfahrung. Und du weißt nicht, wie nah du an der Katastrophe vorbeigeschrammt bist. Und wenn du es jetzt noch 5-mal so machst, geht's irgendwann mit Sicherheit schief. Ja, sondern nur, wenn ich garantieren kann, dass wenn ich das noch 100-mal so mache, dass es noch 100-mal gut geht, dann bin ich gut in meinem Job. Ja, und zu sagen, nein, wir landen da jetzt nicht, wir lassen uns eine Alternative einfallen. Auch wenn ich Druck habe, sage ich hier nein, ich mache etwas anderes, um zu garantieren, dass es gut geht. Das ist das ganz Schwierige, was man auch immer wieder lernen kann. Ja, was natürlich auch mein Spiel ist. Weil immer 100 Kilometer weit weg zu landen, ist ja auch keine Option. Ja, sondern sich an diese Grenze immer wieder hinzuarbeiten, zu merken, oh, jetzt war ich drüber, und dann sich so auszutarieren, das ist da das Spannende. Der Haupttrick, wenn man sagt, wie machst du jetzt das? Wie lerne ich das? Es ist ein gutes Debriefing. Ich muss hinterher eine vernünftige Nachbesprechung machen. Mit mir selber, alleine, im Team, mit allen Beteiligten und auch im Unternehmen. Wirklich objektiv bewerten. Okay, war das eine gute Entscheidung oder nicht? Und wenn sie schlecht war, dann sage ich auch nicht, dann keine Selbstkastei, oh Gott, ich war so schlecht und ich bin so eine schlechte Pilotin. Sicher, das hast du jetzt nicht so gut gemacht. Machst du morgen wieder besser.
Aber sag, Nicola, ich bin ja da auch sehr vernetzt in diese Branchen, und da gibt es doch diesen schönen Spruch, hilf mir mal auf die Sprünge, zu Beginn deiner Ausbildung, war wahrscheinlich bei der militärischen Ausbildung, du bekommst zwei Säcke, ne? Einen Sack mit Glück und einen mit Erfahrung, und wie ist es? Schau, dass der eine nicht leer ist, bevor der andere voll ist, oder wie
ja, junge Piloten, auch junge Menschen, auch junge Leute im Business, ne, sagt man, der Sack voll Glück ist voll und der mit Erfahrung ist leer. Und genau wie du sagst, der Sack mit Erfahrung muss voll sein, bevor der Sack mit dem Glück leer ist. Aber eine Erfahrung ist nicht, das ist mir immer so wichtig, weil das verstehen gerade die Piloten oft so falsch, dass ich es mache und ich sage, boah, geil, das habe ich aber gerade noch hingekriegt. Ja, wir hatten zwar nur 100 Fuß Sicht, aber ich bin trotzdem gelandet. Sondern, dass ich etwas tue, feststelle, Mann, das war aber eine blöde Idee, das mache ich nicht nochmal. Ja, nur wenn ich ein Erlebnis hatte und reflektiere, was dieses Erlebnis für mich jetzt bedeutet, dann wird es Erfahrung, dann ist es echtes Wissen, zu sagen, okay, das geht, aber es ist nicht gut. Oder eben zu sagen, nein, das geht und es ist tatsächlich auch eine gute Idee, gibt es ja auch.
Und jetzt nehmen wir uns doch nochmal kurz ins Cockpit mit, lass uns mal kurz gedanklich ins Cockpit reinspringen, weil man sagt, ich meine, du fliegst EC-145, also die große Kiste jetzt umgangssprachlich gesprochen, das heißt, du hast zwei Piloten vorne, du hast den Notarzt mit, du hast einen Windentechniker mit, nehme ich mal an. Stichwort Team und im Speziellen in der Rettungsfliegerei, na, ich sage jetzt mal, Reinhard Kraxner, der ehemalige Geschäftsführer der österreichischen, der ÖMTC-Flugrennen, hat einmal zu mir gesagt, ne, das, was für ihn das ausmacht, ist ein teamfähiger Einzelkämpfer. Und dass du je nachdem, in welcher Phase eines Einsatzes du bist, jemand anderes das Lead hat etc. Und was man vielleicht da aus diesem ganzen Teamgefüge, aus einem Teamgefüge von sehr starken Individualisten in ihrer Domäne mitnehmen kann, wie man die A führt und B, was man da vielleicht auch für den Business-Alltag draus mitnehmen kann aus dem Cockpit.
Ja, ich verstehe, was er meint mit teamfähiger Einzelkämpfer. Ich finde, wie die ESA ihre Astronautenprofile beschreibt und sucht, noch ein bisschen passender und treffender, weil die suchen Leute, die sehr fluide, sehr lässig einfach switchen können zwischen einer Leader-Rolle und einer teamfähigen Rolle. Weil ich bin auch als Führungskraft, ja, dann im Hubschrauber nie Einzelkämpfer. Also ich muss die anderen immer mitdenken. Aber manchmal treffe ich die Entscheidung und habe ich die Verantwortung. Manchmal natürlich gerade im medizinischen Bereich trifft dann der Mediziner die Entscheidung und trägt die Verantwortung. Aber es ist das, und das haben wir oft im Business, starrer. Dass man sich im Unternehmen, oh, ich bin jetzt der Mitarbeiter, mache ich halt Mitarbeiterdinge, oder ich bin Chef, aber dann bin ich nur Chef, zu sagen, nein, jeder von uns ist eigentlich im Leben immer beides. Wir haben irgendwo auch immer Führungsverantwortung, selbst wenn sie nur informell ist. Aber in jedem Team bin ich doch auch dafür verantwortlich, wie geht's dem Team, wie geht's meinen anderen Teammitgliedern, wie ist die Stimmung und wie ist das Ergebnis von dem Ganzen. Und auch als Chefin bin ich ja immer Teil des Teams, ja, oder auch Teil von verschiedenen Teams. Es gibt selten, dass man wirklich nur noch Chef ist und niemanden mehr um sich herum hat. Und genauso ist es im Hubschrauber. Wenn ich die verantwortliche Pilotin bin, dann habe ich zwar theoretisch das letzte Sagen, aber das ist ja nicht der erste und der einzige Flug und der letzte, sondern ich möchte ja noch 20 Jahre mit den Leuten zusammenarbeiten. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in dem Kosmos keine Ad-Hoc-Teams bilden. Die bilden wir an der Einsatzstelle. Dann triffst du immer auf eine andere freiwillige Feuerwehr, triffst auf andere Polizei oder Bergrettung. Mit denen ist es dann Ad-Hoc. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Aber man muss sich vor solchen Krisen oder Hochdrucksituationen wirklich viel Zeit nehmen für das Teambuilding. Und da meint man mal, die tun gar nichts, die trinken nur Kaffee und die ratschen. Ja, aber das ist für mich essentiell, auch dieser wirklich der Klatsch und Tratsch, um zu verstehen, wie sind meine Leute heute drauf. Wem geht's gut und wem nicht? Und dafür muss ich es jeden Tag machen, damit ich irgendwann einen Unterschied erkenne. Mal ist der heute lustig, der ist aber normalerweise viel lustiger. Oder ja, wie geht's daheim? Und da muss ich dem auch wirklich Raum geben, weil ich kann nicht automatisiert 2 Minuten am Anfang von einem Teams-Meeting abfragen. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Frau? Alle gesund? Tschak, tschak, tschak. Da kriege ich ja die echten Informationen nicht. Wie ich wissen will, wie hat denn der heute geschlafen? Ja, wie entwickelt sich das bei dem oder derjenigen? Was sind die generellen Stärken und Schwächen? Was sind die heute? Wie viel kann man jemanden belasten oder nicht? Es wird ja auch in der Welt dann immer als Empathie beschrieben. Man meint ja, das ist alles so esoterisch und so rosa und fluffig. Das ist essentiell für mich auf der technischen Seite zu wissen, wie geht's dem heute? Und das heißt noch nicht, dass ich irgendwas groß ändere. Wenn ich sage, ich hatte aber, meine Frau mag mich heute nicht, wir haben uns gestritten, dann vergehe ich ja nicht im Mitleid. Sondern aha, heute mehr bei mir, weniger bei ihm. Und dreht sich natürlich auch mal um. Wenn man sagt, boah, der ist aber heute gut drauf, ja, dann kriegt er schon ein bisschen mehr Verantwortung und dann kann man auch mal was abgeben. Yeah. Da muss man auch vorher viel drüber reden. Natürlich, wie wollen wir kommunizieren, dass man so einen Sack voll Vertrauen hat. Und aus diesem Sack voll Vertrauen ineinander hole ich mir dann in der Hochdrucksituation wieder was raus. Jetzt habe ich keine Zeit, dir das zu erklären. Ich bin kurz angebunden, quasi schroff. Und wir beide wissen, dass das schon Sinn macht, was ich sage. Und dass wir gleich ein Debriefing haben. Wenn es dir nämlich nicht passt, kannst du es mit mir dann diskutieren. Jetzt haben wir gerade keine Zeit, aber wir diskutieren es gleich. Und wenn es schlecht war, mache ich es beim nächsten Mal auch anders.
Und ich würde nur ergänzen, das, was einfach, glaube ich, da einer der Schlüssel auch ist, weiß nicht, wie du siehst, ist dieses Ja zum Menschen, Nein zur Sache, ne?
Ja, deswegen mag ich den Rettungsdienst so gerne, weil sich da alle so unausgesprochen einig sind. Und da gibt's auch Gott sei Dank also quasi keine bürokratischen Hürden mehr. Sagt, boah, wir holen mal den jetzt da raus, aus dem Auto zum Beispiel. Völlig egal. Hauptsache erfolgreich. Ja, nothing beats success. Und das mag ich. Das ist leider also sonst im Leben oft sehr schwierig und man wird viel ausgebremst und ich hoffe, ich werde nicht müde, diese Hürden sonst zu bekämpfen.
Sehr, sehr schön, lieber Nicola. Und weil das ja alles nicht genug ist, hast du ja noch vor einiger Zeit ein Buch geschrieben. Du stehst liebend gern auf der Bühne und ein kleines Unternehmen hast auch noch auf die Beine gestellt. Was möchtest du noch alles, also was bewegst du damit und was möchtest du denn noch alles bewegen auf der Welt? Weil das ist ja unglaublich, ne?
Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich habe immer Freude daran, wenn Menschen besser werden und ein paar von diesen Dingen weitergeben zu können und auszubilden, weiterzubilden, das macht halt Freude. Weil man dann Feedback kriegt, dass die Menschen wirklich besser werden, dass man ihnen irgendwie geholfen hat. Und natürlich ist es nett bei Patienten, aber es ist auch nett, wenn gerade mal keiner verblutet, ja, sondern mit diesen kleinen Dingen. Auf der Bühne hat man natürlich ein bisschen mehr Skalierung, da mal 50 oder 500 Leute, diese Themen weiterzugeben. Und ich hatte da 2, 3 große Schlüsselmomente, als ich aus der Bundeswehr rausgekommen bin, aus der Fliegerei, weil wir das ja von 19, 20 Jahren alt war ich da, als wir das angefangen haben zu lernen. Das ist für uns völlig selbstverständlich. Die meisten von diesen Dingen laufen irgendwann unbewusst ab. Und man meint, das habe ich immer gedacht, dass das alle so machen, dass es die ganze Welt für selbstverständlich hält, dass man irgendein Projekt, eine Mission macht und dann eine Nachbesprechung macht. Und dann habe ich bei McKinsey festgestellt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch, dass man mal sehr kurz, prägnant und schroff miteinander spricht und das dann hinterher gleich klärt, aber dass man jetzt mal in der Sache zackig vorankommt, leider gar nicht selbstverständlich. Vielleicht okay, aber von ein paar von diesen Dingen können andere ja auch profitieren. Vor allem, weil es um ganz einfache Dinge geht. Es kostet nicht viel Zeit, es kostet kein Geld und man kann so leicht besser werden. Und deswegen macht mir das Freude. Deswegen habe ich dann auch irgendwann dieses Buch geschrieben. Weil die Vorträge, ne, sind meistens so 45, 50 Minuten. Das kann man auch lustig und unterhaltsam machen. Aber ich kann es nicht bis ins letzte Detail darstellen. Was ist die Wissenschaft dahinter? Was sind die verschiedenen Aspekte? Der eine, ja, was sagt auch die Wissenschaft dazu? Der eine mehr dafür oder dagegen? Und das habe ich halt in dem Buch dann als Sachbuch getan. Sagen, okay, es darf immer noch unterhaltsam sein, ja, damit man es gerne liest. Aber mit halt viel Literatur, wenn man weiterlesen möchte und die Dinge mal vernünftig von allen Seiten betrachtet.
Sehr, sehr cool. Du, zum Schluss habe ich jetzt noch eine Spezialfrage für dich, die ich auspacke, weil du hast ja gerade gesagt, dieses Besserwerden, ne? Und nachdem du ja auch einen so starken technischen Background hast, wenn du mit einem Rennwagen auf der Rundstrecke fährst, idealisierte Bedingungen, ne, dann würde der ja immer die gleiche Zeit fahren. Und wenn du aber auf einer Rundstrecke 10 Runden läufst und der Körper adaptiert sich, ne, und dann nochmal läufst, dann wirst du besser. Und jetzt ist die Frage, wie wird man besser, deiner Meinung nach? Und zwar ohne dieses höher, weiter, schneller, sondern in der Qualität. Wie wird man besser?
Ja, mit mehr schlau. Also das finde ich ganz wichtig. Mein Motto ist immer smarter, not harder. Gut, ich bin jetzt viel im englischsprachigen Raum unterwegs, aber auf Deutsch wäre es einfach mehr schlau, nicht mehr Druck. Weil die Antwort gerade von vielen ehrgeizigen, ambitionierten Menschen, auch im Business, ist immer, sich mehr Druck zu machen und noch längere Meetings und noch mehr. Ich denke, dadurch wirst du doch nicht besser. Sondern ich muss mich selber immer, das mache ich immer, so managen wie meinen eigenen besten Spitzenathleten. Und das heißt, wirklich schlau Zeiten von Performance, von Leistung abwechseln mit Ruhephasen. Schlau mit dem Thema Ernährung umgehen. Und ich meine nicht, ich bin jetzt nicht der super krasse, grüne Veganer, der nur Chiasamen isst, sondern ich liebe das Leben und ich liebe Eis und Kaffee und Zucker, aber ich mache das halt bewusst, zu sagen, ich habe eine bewusste Balance zwischen Genuss und Performance in meinem Leben. Wie die genau ist, ist ja meine eigene Lebensphilosophie, ja, wo ich da die Balance finde, aber ich mache alle diese Dinge bewusst. Und wenn ich mir denke, da bist du jetzt aber nicht so gut unterwegs, dann tue ich das nicht in so eine kleine Blackbox im hintersten Keller unten, sondern gucke ich mir das an und akzeptiere auch mal meine eigenen Schwächen, zu sagen, ja, bist halt ein Koffeinabhängiger. Ist so, trinke ich 5 Kaffee am Tag, aber dafür macht man halt dann andere Dinge schlauer. Und das ist für mich immer nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern eine Tür suchen. Immer eine Tür suchen.
Sehr, sehr cool. Du hast jetzt noch den Espresso oder den Kaffee angesprochen, den ich übrigens auch sehr liebe. Drum, last but not least, zum Schluss einen Espresso for the Mind von dir für die, die uns dazuhören und lauschen.
Ich glaube, dass das Gemeinste ist im Leben, dass es keinen echten Hack gibt, keine Abkürzung, sondern dass man sich einfach bewusst entscheiden muss, möchte ich dieses Ziel so sehr, dass ich bereit bin, den Weg mit allen Höhen und Tiefen in seiner Länge zu gehen oder nicht? Und wenn man es nicht wirklich möchte in seiner ganzen Länge und Konsequenz, dann ist es okay. Und wenn ich es möchte und diesen ganzen Weg bin bereit zu gehen, dann komme ich aber auch da an, wo ich möchte. Dann kann ich alles lernen und dann kann ich das auch erreichen und viel Freude dabei haben.
Sehr, sehr cool, liebe Nicola. Danke dir. Danke für dieses super inspirierende, packende, spannende Gespräch, wo ich auch wieder sehr, sehr viel lernen durfte. Danke für deine Zeit. Danke, dass du da im PLC-Podcast Leaders Learning da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf alle, die dazugehört haben, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Ich glaube, Nicola und wir zwei hatten richtig Spaß für den Talk. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt, was mitgenommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerhard, macht's gut.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.